Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, wie der Kanzlerrundgang auf der Hannover Messe verlief und warum Modernisierung, wenn die Deutsche Bahn davon spricht, erstmal Befürchtungen weckt. Das Statistische Bundesamt lässt uns noch warten mit der Inflationszahl für den Mai. Die gibt es um 14 Uhr. Über die Ziellinie geschafft hat es aber die Koalition gemeinsam mit der Union. Es gibt eine Verständigung zum milliardenschweren Sondervermögen für die Bundeswehr. Gleich von der Börse mehr dazu. Ob dieses Geld nun auch Anlegergelder locken kann oder sollte. Zuvor die Verständigung zusammengefasst von Claudia Plass.
Bundesfinanzminister Lindner zeigte sich zufrieden. Zwei Ziele seien erreicht worden, sagte der FDP-Politiker der deutschen Presseagentur. Die Bundeswehr werde gestärkt, zudem bleibe die Schuldenbremse im Grundgesetz erhalten. Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sich am Abend gemeinsam mit der Union auf Details des geplanten Sondervermögens für die Bundeswehr geeinigt. In den kommenden Jahren soll der Bund 100 Milliarden Euro investieren, vor allem für eine bessere Ausstattung. Dafür sollen Kredite aufgenommen werden, und zwar an der Schuldenbremse vorbei. Weil dafür das Grundgesetz geändert werden muss, ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig. Wichtig sind also auch Stimmen aus der Opposition. Nach der gestrigen Einigung zeigte sich auch die Union zufrieden. Sie hatte darauf gedrungen, dass das Sondervermögen ausschließlich für die Bundeswehr verwendet wird. Anders die Grünen. Sie wollten eine Finanzierung, auch etwa für Cybersicherheit. Dies erfolgt nun aus dem Bundeshaushalt. Noch vor der Sommerpause wollen die Koalition und die Union nun vorangehen mit der Beschaffung von Rüstungsgütern. Beide Seiten stellten zudem klar, mit dem 100 Milliarden Sondervermögen werde das sogenannte 2%-Ziel der NATO in den kommenden Jahren erreicht. Demnach sollen 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben werden.
Claudia Plass war das. Die Verständigung auf die milliardenschwere Investitionssumme für die Bundeswehr. Angestoßen, veranlasst durch den Krieg gegen die Ukraine. Nehmen wir das Thema mit in den Frankfurter Börsensaal zu Sebastian Schreiber. Absehbar ist damit, dass erhebliche Summen an Unternehmen der Rüstungsindustrie fließen werden können und sollten auch Anlegerinnen und Anleger sich für diese Branche mehr interessieren, als das bisher der Fall war, ethischen Bedenken zum Trotz. Aber vielleicht hat ja der Ukraine-Krieg da auch Werte verschoben. Bei dem Thema haben Sie nachgefasst, Herr Schreiber.
Ja, Frau Becker, es ist ja schon auffällig. Rüstungsaktien waren hier am Aktienmarkt zuletzt absolut gefragt. Papiere von Hensoldt oder Rheinmetall zum Beispiel haben ihren Wert seit dem Beginn des Angriffskrieges Ende Februar in etwa verdoppelt. Und sie gehören auch heute wieder zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Möglicherweise ist auch das eine Reaktion auf die Einigung beim Thema Sondervermögen, wo wir ja gerade schon mehr zu erfahren haben. Also da ist Bewegung in der Branche, über die ich kurz vor der Sendung gesprochen habe mit Professor Volker Brühl. Er ist Geschäftsführer am Center for Financial Studies der Goethe-Universität in Frankfurt. Mit dem Krieg in der Ukraine liegt also der Fokus stärker auf dem Thema Rüstung. Ich wollte wissen, geht damit auch ein Imagewandel für diese Branche einher?
Das ist schwer zu sagen. Meines Erachtens ist es dafür noch zu früh. Man muss bedenken, dass in der gesamten Investorengemeinschaft diese Kriterien ESG, also Nachhaltigkeit, ja eine ganz besondere Rolle spielen. Und da ist es nach wie vor so, dass die Rüstungsindustrie natürlich kritisch gesehen wird, auch wenn das jetzt in der Ukraine-Krise natürlich eine ganz andere Ausrichtung bekommt. Aber natürlich unter ESG, sogenannten Nachhaltigkeitskriterien, werden alle Rüstungsaktien, nicht nur hierzulande, auch in den USA, doch noch kritisch gesehen. Insofern muss man die ganze Sache sehr differenziert betrachten.
Jetzt sehen wir ja trotzdem, dass diese Aktien zum Beispiel eben von Rheinmetall oder auch von Hensoldt deutlich an Wert gewonnen haben. Das heißt, es gibt also noch Investoren, es gibt noch Anleger, die da gerne zugreifen und auch Gewinne erwarten, die da Geld verdienen möchten. Ist das mit der Nachhaltigkeit und mit der ethischen Seite der Anlage vielleicht doch noch nicht so weit, wie man manchmal denken mag?
Ja, das kann man so sagen. Natürlich ist es so, dass alle, vor allen Dingen institutionelle Anleger, also professionelle Anleger, natürlich in erster Linie an die Renditeerwartungen ihrer Investitionen interessiert sind. Und da ist es natürlich so, dass auch international, nicht nur hierzulande, Rheinmetall, Hensoldt, wie Sie erwähnt haben, aber beispielsweise auch in Frankreich Thales oder in den USA General Atomics, einer der größten Drohnenhersteller, oder BAE Systems in den Vereinigten Königreich, dass die alle sehr, sehr stark Kursgewinne zu verzeichnen haben. Und das liegt natürlich ganz klar daran, dass die extreme Nachfrageentwicklung nach Rüstungsgütern aller Art diese Kurse treiben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man sagen, für Privatanleger, das stellen auch verschiedene Untersuchungen fest, sind Rüstungsaktien nach wie vor unterrepräsentiert. Also insofern ist es wahrscheinlich ein gemischtes Bild. Nachhaltigkeit natürlich sehr wichtig, aber natürlich unter Rendite-Gesichtspunkten sind Rüstungskonzerne derzeit sehr attraktiv.
Aller Voraussicht nach steigt ja jetzt ein Rüstungskonzern auch in den DAX auf. Am kommenden Freitag gibt die Deutsche Börse die aktualisierte Zusammensetzung der Indizes bekannt. Das sieht alles danach aus, dass Rheinmetall, der größte Rüstungskonzern in Deutschland, künftig in diesen Kreis der 40 gewichtigsten deutschen börsennotierten Konzerne aufgenommen wird. Wäre das aus Ihrer Sicht nochmal ein Schub für das Image? Was hat das für Folgen?
Also eine Aufnahme in den DAX ist immer ein Qualitätssignal, gar keine Frage. Das wird der Aktie zusätzlichen Auftrieb verleihen, ganz einfach deshalb, weil es sehr viele institutionelle Investoren gibt, die den DAX nachbilden, ob das jetzt ETFs beispielsweise sind, die den DAX nachbilden. Das heißt, jede Aufnahme in den DAX wird einen zusätzlichen Schub für den jeweiligen Kurs bedeuten und natürlich auch einen Imagegewinn. Das ist keine Frage. Man sieht es auch bei den Marketingaktivitäten, bei der Öffentlichkeitsarbeit von Rheinmetall oder auch anderen Rüstungskonzernen, die natürlich strebt sind, dieses Momentum auch für sich in der öffentlichen Darstellung positiv zu nutzen, weil man eben der Ukraine hilft, sich gegen einen Aggressor zu verteidigen. Und das ist natürlich etwas, was so im allgemeinen Bewusstsein der Anleger nicht so stark verankert ist, weil Rüstung assoziiert doch sehr häufig auch eine Aggression. Und hier steht natürlich der Verteidigungsaspekt im Vordergrund, was man als Imagegewinn nutzen kann.
Sagt Volker Brühl, Professor am Center for Financial Studies der Goethe-Uni Frankfurt. Das Gespräch mit ihm habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Ja, und so viel zur Rüstungsbranche. Themenwechsel zur Inflation. Die Schätzung für den Mai gibt das Statistische Bundesamt um 14 Uhr bekannt. Was aber schon vorliegt, ist eine Berechnung der Statistiker darüber, wie sehr die Inflation im ersten Quartal an den Löhnen geknapst hat, obwohl ja auch die gestiegen sind.
So ist es. Die Löhne steigen deutlich, sind deutlich gestiegen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den ersten drei Monaten des Jahres um 4%. Die Inflation aber war noch stärker. Sie lag im Mittel bei 5,8%. Das bedeutet, die Reallöhne sind im ersten Quartal um 1,8% gesunken. Und das kostet natürlich Kaufkraft.
Trotz erheblicher Inflation ist es aber so, dass im Moment das kein Angstthema mehr für den Aktienmarkt ist. Im Gegenteil, für den DAX geht es weiter in der Pluszone.
Ja, wobei das hängt eher damit zusammen, dass in der chinesischen Metropole Shanghai ein Ende des Lockdowns näher rückt. Da gibt es also die Hoffnung, dass sich das positiv auf die ja immer noch gestörten Lieferketten auswirkt. Laut dem IFO-Institut ist es so, dass sich die Engpässe im Mai in der deutschen Wirtschaft noch mal verschärft haben. Der DAX kann also in diesem Umfeld kräftig zulegen. Er steht aktuell bei einem Stand von 14.569 Punkten. Ein dickes Plus von 0,74%.
Und zu Shanghai gleich mehr blicken wir auf die Einzelwerte im DAX. Wie sieht's aus bei Siemens? Am Wochenende gab es Berichte, nach denen Siemens 2000 Kilometer Bahnnetz in Ägypten bauen soll. Den Konzernangaben zufolge ist das der größte Auftrag in der Firmengeschichte.
Ja, dieser Auftrag verleiht der Siemens-Aktie heute kräftig Rückenwind. Für die Papiere geht es rauf auf den höchsten Stand seit 8 Wochen. Aktuell steht da ein Plus von 3%. Auf Siemens soll ja ein Auftragswert von mehr als 8 Milliarden Euro entfallen. Also solche Zahlen stehen natürlich nicht jeden Tag in den Auftragsbüchern. Also das zeigt sich dann auch hier an der Börse.
Gleich mehr auch zum Start der Hannover Messe. Gibt es Impulse von dort für verwandte Firmen, Maschinenbau, Software, Ausrüster?
Ja, ein allgemeiner Trend ist da nicht zu erkennen. Da gibt es je nach Branche heute gemischte Entwicklungen. SAP zum Beispiel aus der Softwarebranche legt überdurchschnittlich zu, ein Plus von 1,5%. Für Linde, den Industriekonzern, geht es bergab um etwa 1%.
Gucken wir auf den Euro.
Der Euro notiert heute deutlich stärker bei einem Stand von 1,0769 $. Da stützt die Erwartung den Kurs, dass auch die Europäische Zentralbank an der Zinsschraube dreht.
Anleihen und Goldpreis noch.
Die Umlauffrendite steigt auf einem Stand von 0,95%. Der Goldpreis wenig verändert. Die Feinunze kostet $1,855.
Sebastian Schreiber war das aus dem Frankfurter Börsensaal. Vor 2 Jahren war sie pandemiebedingt ausgefallen. Im vergangenen Jahr fand sie nur online statt. Aber jetzt gibt es wieder eine Hannover-Messe, auch bekannt als größte Industrieschau der Welt. Heute Morgen um 9 Uhr gab es den traditionellen Kanzlerrundgang, den ersten für Olaf Scholz. Alexander Budde berichtet.
Endlich wieder menschliche Begegnung und Erfindungen zum Anfassen. Auf ihrem Eröffnungsrundgang bewundern Bundeskanzler Scholz und Portugals Premier Costa allerhand raffinierte Produkte, die das Klima schonen und Ressourcen sparen.
Was Sie hier sehen, ist ein E-Buggy. Das E-Buggy ist komplett in der virtuellen Welt designt worden, sowohl das Produkt als auch die Produktion.
Was taugt als Ersatz, wenn das Originalteil nicht da ist? Mit dem digitalen Zwilling lassen sich spontane Änderungen im Fertigungsprozess durchspielen, erläutert Heiner Brehm vom Technologiekonzern Siemens.
Damit kann ich schon in der Simulation sagen, welche Materialien setze ich denn ein und wie kann ich es auch recyceln. Heutzutage in der Lieferkettenkrise sind viele Materialien nicht da. Wie können Sie ganz flexibel Materialien ersetzen mit Materialien, die da sind, um die Produktion aufrechtzuerhalten? Und das ist extrem wichtig heute. Also diese Resilienz in die Produktion reinzubekommen bei einer sehr fragilen Lieferkette.
2500 Aussteller vor Ort in 11 Messehallen, dazu Online-Übertragungen. Nach der rein digitalen Ausgabe im Vorjahr wagt Messechef Jochen Köckler einen Neustart im Krisenmodus. Kein Boom nach überstandener Pandemie, stattdessen China im Lockdown. Sorge um zerrissene Lieferketten. Die Herausforderungen für die Industrie angesichts der weltweiten Krisen größer denn je.
Die Hannover Messe dieses Jahr bietet Orientierung, wie schnell wir jetzt den Weg schaffen, zwischen Versorgungssicherheit und dem Klimawandel entgegenzutreten. Eine dekarbonisierte Industrieproduktion und Energieversorgung zu organisieren, das ist ein Kraftakt.
Das diesjährige Partnerland Portugal empfiehlt sich als Standort für die Batteriefertigung und Exporteur von grünem Wasserstoff. Um unabhängig zu werden vom russischen Gas, muss Wasserstoff auch hierzulande in ausreichender Menge, zu marktgerechten Preisen und am besten regional vernetzt produziert werden, sagt Ove Petersen, weil
die erneuerbaren Energien ja tatsächlich fluktuierend sind. Durch viel Wind und durch viel Sonne haben wir Spitzen. Und wir haben auch mal sogenannte Dunkelflauten, die kompensiert werden müssen. Und das kann man eben durch Wasserstoff ganz gut bereitstellen. Und gerade da, wo wir eben Engpässe haben, dass wir dort dann tatsächlich auch nicht das Stromnetz nutzen, sondern vielleicht auch in Zukunft das Gasnetz nutzen können. Weil wir werden nie so viel Stromnetze bauen, wie wir eigentlich brauchen, um 100% erneuerbar zu werden. Sondern wir werden eben auch die vorhandene Gasinfrastruktur weiter mitnutzen müssen.
Noch sieht sich der Geschäftsführer und Mitbegründer der Firma GP Joule, ein Projektentwickler auch für Solaranlagen und Windkraft, von der Bürokratie ausgebremst.
Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine nehmen der industriellen Transformation nichts von ihrer Dringlichkeit. Im Gegenteil, unabhängig zu werden von fossiler Energie, das ist nicht nur klimapolitisch vernünftig.
Sagt Scholz in seiner Eröffnungsrede und der Bundeskanzler gelobt.
Wir werden die Zeiten für Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen, mindestens halbieren.
BDI-Präsident Russwurm mahnt,
Versorgungsnetzwerke und Lieferketten sind zum Zerreißen gespannt. Nicht nur bei Primärenergien und Halbleitern. Noch immer beschäftigt uns das Coronavirus und seine Folgen. Akut durch die fehlgeschlagene Null-Covid-Politik Chinas.
Und doch glaubt die deutsche Industrie dank prall gefüllter Auftragsbücher noch an ein reales Wachstum der Produktion von knapp 2%.
Über den Start der Hannover Messe Alexander Budde. Der Volkswagen-Konzern hat neben seinen Ursprüngen in Nazi-Deutschland eine Reihe an Fragwürdigkeiten in seiner Firmengeschichte. Schauplatz von drastischen Verfehlungen in den 70ern ist bekanntermaßen Brasilien, wo VW der damaligen Militärdiktatur dabei behilflich war, Regimegegner zu verfolgen. Jetzt hat ein Rechercheteam von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung den Affären in Brasilien ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Stefanie Dott berichtet.
Eine Rinderherde trabt am Fluss entlang. Ein Reiter vorne weg, ein zweiter treibt die Tiere mit einer Peitsche an. Diese Aufnahmen stammen aus einem rotstichigen Dia-Film, den VW selbst 1983 drehen und an deutschen Schulen verteilen ließ. Ein Film über ein angebliches Idyll, die VW-Farm.
1973 kaufte das Unternehmen Wald. 140.000 Hektar am äußersten Südrand des Amazonasgebietes. Eine Rinderfarm entstand.
Ein Projekt auf Einladung der Militärdiktatur. Der Autobauer VW wurde zum Rinderzüchter, zumindest 12 Jahre lang. Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden, der erfolgreiche Einstieg in das Fleischgeschäft. Was bleibt, ist eine Geschichte von Brutalität. Während der ganzen Zeit, in der es die VW-Farm gab, wurden Menschen als Sklaven gehalten. Diejenigen Arbeiter, die zur Rodung des Waldes und zur Vorbereitung der Weiden eingesetzt wurden. Das Farmmanagement beauftragte Arbeitsvermittler, sich um die Rodungsarbeiten zu kümmern. Die suchten Leiharbeiter in entlegenen Dörfern der Region und transportierten sie zur Farm. José Pereira und seine früheren Kollegen hofften auf einen guten Job, erzählten sie uns 2017. Stattdessen wurden sie offenbar auf der Farm eingesperrt. Aus den Leiharbeitern wurden Schuldknechte. Sie hatten angeblich Schulden von der Anreise und sollten diese nun abarbeiten. Die Männer sind jetzt Hauptzeugen im Verfahren der brasilianischen Staatsanwaltschaft. Ein Junge hat zu fliehen versucht. Die Aufpasser sind hinter ihm her und haben ihm ins Bein geschossen. Wenn man von allein gesund wurde, war gut. Wenn nicht, dann starb man halt. So etwas haben wir oft gesehen. Die Ermittlungsakte, die Reportern von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, führt diese und Dutzende weitere Aussagen auf über 2000 Seiten auf. Zeugen berichten von verweigerter Behandlung bei Malaria, von Erniedrigungen, von Fesseln nach Fluchtversuchen, von Verletzungen durch Schläge und sogar Todesfällen. VW hat diese Form von Versklavung offensichtlich nicht nur akzeptiert, sondern auch befördert, denn es war schlichtweg billige Arbeitskraft. Volkswagen will sich mit Verweis auf ein mögliches juristisches Verfahren nicht inhaltlich äußern, versichert aber, die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen. Am 14. Juni gibt es die erste Anhörung in Brasilia. Letztendlich geht es darum, dass die Arbeiter von damals eine Wiedergutmachung erfahren. Jahrzehnte später.
Stefanie Dott war das. Die Deutsche Bahn will ihr Streckennetz modernisieren und es weist auf eine sehr bahnspezifische Eigenheit hin, dass diese Ankündigung für Kundinnen und Kunden keine gute Nachricht ist. Und wenn der Bahnchef sich nicht etwa freut, dass nach der Pandemie wieder Passagiere und Güter da sind, dann kann den Bahnreisenden ja nur Angst und Bange werden. Dem Bahnchef, der sich am Vormittag per Telefon zur Lage äußerte, hat Sebastian Engelbrecht zugehört. Was denn so gruselig, was Richard Lutz zu sagen hatte?
Na, ein bisschen gruselig schon. Es ist eine Reise ins Ungewisse, die der Deutschen Bahn bevorsteht. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz, hat heute eine ganz neue Strategie seines Unternehmens bei der Sanierung des Netzes verkündet. Denn man baue so viel wie noch nie in der Geschichte der Bahn und zugleich erlebe das Unternehmen Rekordauslastungen durch Fahrgäste und ein Wachstum auch im Güterverkehr. Allein im Mai habe die Bahn 13,5 Millionen Fahrgäste im Fernverkehr befördert und allein gestern habe man 550.000 Reisende im Fernverkehr gezählt. Auch das ein Rekord. Also gegenwärtig erlebt die Bahn den reisestärksten Mai in ihrer Geschichte. Die Corona-Flaute ist definitiv vorbei. Aber zugleich wird eben sehr viel gebaut und die Folge ist, dass die Bahn von ihrem Ziel, nämlich einer Pünktlichkeit von 80%, von diesem Ziel ist sie weit entfernt. Betrachtet man die ersten 5 Monate des Jahres, so liege die Pünktlichkeitsquote jetzt gerade mal bei gut 70%, so Bahnchef Richard Lutz. Und dann verwendete Lutz wirklich ungewöhnliche Vokabeln. Die Bahn befinde sich in einer kritischen Betriebslage, sagte er, etwa seit dem 4. Quartal des vergangenen Jahres. Man müsse jetzt radikal umsteuern. Das hört man auch selten von einem Vorstandsvorsitzenden. Deshalb will Lutz die sogenannten Hauptkorridore des Netzes generalsanieren und diese Korridore nicht wie bisher weiter betreiben und gleichzeitig neu bauen. Das heißt, diese Hauptkorridore werden dann komplett gesperrt und der Bahnverkehr wird auf Umleitungsstrecken verlagert. Als Beispiele nannte Lutz die Strecke Mannheim-Frankfurt, den Knoten Frankfurt am Main, die Strecke Frankfurt-Fulda. Betroffen sind auch die Strecke Dortmund-Köln über Düsseldorf und Duisburg, der Knoten Hamburg, die Strecken Stuttgart-München und die Strecke am Oberrhein. Und mit dieser Generalsanierung und kompletten Streckensperrung will die Bahn 2024 beginnen. Und bis zum Ende der 20er Jahre sollen dann die wichtigsten Strecken wieder in Schuss sein. In welcher Reihenfolge die wichtigsten Strecken gesperrt und saniert werden, darauf wollte sich Lutz noch nicht festlegen. Das will er in Absprache mit der Bundesregierung und den anderen Bahnunternehmen tun.
kommt auf Bahnreisende wahrscheinlich wirklich einiges zu. Nun sind es zusätzlich ja noch 2 Tage, bis man mit dem 9-Euro-Ticket im Regional- und Nahverkehr kreuz und quer durch Deutschland fahren kann. Weiß die Bahn denn, wie sie mit diesen 9-Euro-Passagieren zurechtkommen will?
Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich auch an Richard Lutz. Gestern Abend brauchte ich mit einem Regionalzug und der S-Bahn vom Flughafen Berlin-Brandenburg in die westliche Innenstadt Berlins 2,5 Stunden. Darauf habe ich Richard Lutz heute angesprochen und er hat mir wenig Trost gespendet und sagte, solche Einzelfälle werde es immer wieder geben. Die Bahn brauche jetzt erstmal eine Gesundung von innen heraus. Die Bahn hat im Laufe einer Woche schon 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft, eine Zahl von Richard Lutz von heute Vormittag. Da ist die Überlastung des Regionalverkehrs vorprogrammiert und im Verbund mit den Baustellen wird es natürlich da deshalb auch zu heftigen Verspätungen kommen.
Sebastian Engelbrecht war das, vielen Dank. Im Bericht vorher von der Hannover Messe war kurz die Rede davon, welche Sorgen es in der Industrie gibt wegen des anhaltenden Corona-Lockdowns in China. Nun scheint sich aber die Lage in Shanghai zu entspannen. Die örtlichen Behörden gaben bekannt, dass es bereits zum 1. Juni Lockerungen geben soll. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Nach 2 Monaten striktem Corona-Lockdown in Shanghai hat die Stadt weitere Lockerungen angekündigt. Bis Mittwoch sollen Banken wieder öffnen, Kinder sollen ab dem 6. Juni wieder zur Schule gehen. Bereits vor 2 Wochen gab es die Aussicht, dass die größte Metropole Chinas bis Anfang Juni schrittweise zur Normalität zurückkehren soll. Supermärkte und Friseure waren jedoch anders als angekündigt weiter größtenteils geschlossen. Viele Menschen dürfen ihre Wohnungen derzeit nur mit speziellen Pässen für eine begrenzte Zeit verlassen. Manche andere sind weiterhin in ihren Häusern eingesperrt. Die lokalen Behörden sind weiterhin nervös. Nach Menschenansammlungen am Wochenende wurden einige Straßen wieder mit Barrieren abgesperrt. Gleichzeitig durfte zum ersten Mal wieder ein großes Einkaufszentrum öffnen, das unter anderem auch Luxusmarken verkauft. Die jüngsten Lockerungen in Shanghai gehen mit mehreren Maßnahmen einher, die der Wirtschaft helfen sollen, sich wieder zu erholen. Sowohl in Shanghai als auch in anderen chinesischen Städten sind während der Lockdowns die Industrie und der Einzelhandel eingebrochen. Die Arbeitslosenquote in China ist auf den höchsten Stand seit mehr als 2 Jahren angestiegen. In der vergangenen Woche hatte der chinesische Premierminister Li Keqiang eine eilige Krisen-Videokonferenz einberufen und Provinzen und Städte dazu aufgerufen, die Wirtschaft wiederzubeleben. Damit hebt sich Li Keqiang zunehmend von Staats- und Parteichef Xi Jinping und den strikten Corona-Maßnahmen ab. Auch in der chinesischen Hauptstadt Peking wurden Corona-Maßnahmen nach einem Ausbruch wieder zurückgenommen. Museen, Bibliotheken, Theater und Fitnessstudios sind dort zum Teil wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.
Eva Lambi-Schmidt war das. Mit der jährlichen Auszahlung eines Klimageldes will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ab dem kommenden Jahr geringe und mittlere Einkommen entlasten. Das ist Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Das Handelsblatt kommentiert dies folgendermaßen. Bei seinem neuen Vorschlag geht es Heil nicht ums Klima, sondern um Wählerbeglückung. Durch die Hintertür etikettiert er das Klimageld in ein Entlastungspaket für Einkommen um, die unter den hohen Energiepreisen leiden. Die politische Motivation dahinter ist offensichtlich. Die SPD glaubt, die Wahl in NRW verloren zu haben, weil sie die Inflation nicht ausreichend zum Thema gemacht hat. Deshalb wollen die Sozialdemokraten vor der Wahl in Niedersachsen schnell neue Beruhigungspillen verteilen. Der Tagesspiegel rückt die Finanzierung in den Mittelpunkt. Dieser dritte Schritt nach 2 Entlastungspaketen dürfte ebenfalls viele Milliarden Euro kosten, die Finanzminister Lindner wegen der Schuldenbremse nicht ausgeben will. Die SPD hat Angst, den Krieg an der Heimatfront zu verlieren. Es dürfte eine harte Auseinandersetzung in der Koalition werden. Die Maßnahme ist ordnungspolitisch begründbar, meint die Stuttgarter Zeitung. Dass Heil in seinem Modell einen Sozialmechanismus einbaut, ist verständlich. Wer weniger verdient, verbraucht einen höheren Anteil seines Einkommens für Energiekosten. Nun muss darauf geachtet werden, dass aus der guten Absicht kein bürokratisches Monster wird. Die Union weist darauf hin, dass es mit dem weitgehenden Wegfall der Stromsteuer eine einfachere Alternative gäbe, von der auch die Betriebe etwas haben.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ein Thema dann unter anderem der neu aufgedeckte Missbrauchsskandal in Nordrhein-Westfalen, über den die Staatsanwaltschaft am Mittag informierte. Dies nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.